Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Gegensatz Karfreitag und Ostern. Gewaltiger geht's nicht. Tod und Leben in der umgekehrten Reihenfolge als die, die wir gewohnt sind. Das ist irgendwie paradox. Ja, es gibt viele solche paradoxe Situationen. Auf fast jedem Kirchturm zum Beispiel ist ein Kreuz montiert. Jeder Täufling wird mit dem Zeichen des Kreuzes gezeichnet. Wenn ich den Segen spreche, mache ich auch das Kreuzzeichen. Und eigentlich, und das ist das Paradoxe daran, das Kreuz ist doch eigentlich ja ein fürchterliches Marterinstrument. Eine der wirklich grausamsten Art, einen Menschen vom Leben zum Tod zu befördern, das war doch die Hinrichtungsmethode mit dem Kreuz. Wer die erfunden hat, der muss schon eine Menge Sadismus in sich getragen haben. Und jetzt ausgerechnet, seit so langer Zeit ist das Kreuz zu einem Heilszeichen geworden und soll Gott und Menschen verbinden? Oder wie es in der Sprache der Theologen heißt, in der Dogmatik, das Ostern ist der Sieg des Lebens im Kreuz. Jeder normale Mensch wird sagen, das einzige Leben, was es im Kreuz geben kann, das ist, wenn das Kreuz älter ist, dass der Holzwurm drin nagt. Das Leben am Kreuz, das Jesus aushauchte, war ein ausgehendes, ein löschendes Leben. Und man braucht anscheinend schon eine gehörige Portion Vorstellungskraft, um diese Dinge zusammenzubringen. Wie denn aus einem Hinrichtungsinstrument ein Heilszeichen werden kann? Dazu braucht es Visionen. Wenngleich es immer noch Menschen gibt, wie einen früheren Bundeskanzler, der sagt, wenn jemand Visionen hat, muss er zum Psychiater. Aber auch wir brauchen Visionen und manchmal sogar ganz besonders große, um solche Widersprüche, wie sie im Kreuz eigentlich stehen, auch für uns auflösen zu können. Eine ganz besondere Vision, die hatte der Prophet Jesaja im 25. Kapitel. Da wird sie uns beschrieben und das ist ja auch wieder schon fast visionär an einem Ostermontag über die Auferstehung Jesu zu predigen und als Grundlage die Vision eines Menschen zu nehmen, der lange, lange, lange vor diesem Jesus gelebt hat. Jesaja schreibt, er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Auch das schon, liebe Schwestern und Brüder, schier unglaublich, was Jesaja da dem Volk Israel verkündigt. Gott wird den Tod verschlingen auf ewig. Und wenn dem so ist, dann wird es keine Todesangst mehr geben, keine Todeskämpfe. Da wird keiner mehr um sein Leben ringen müssen. Da werden die Tränen von den Gesichtern gewischt. Da wird es auch keine quälenden Fragen nach dem, warum ist das so und nicht anders mehr geben. Da werden Gesichter, die noch gezeichnet sind von Schmerz und Gram, sich in freudige, strahlende Gesichter verwandeln. Da werden die Schuldgefühle unter den Völkern nicht mehr da sein. und Kriege wird auch keiner mehr führen wollen. Dann werden alle ihren Gott schauen, den Gott, auf den sie hofften, und sie werden fröhlich sein. Das hat Jesaja verkündigt dem Volk Israel im 8. Jahrhundert vor Christus. Genau in eine Situation hinein, in der die Assyrer an den Grenzen standen und sich anschickten, das Land zu erobern. Gerade in einer Zeit, als die meisten damals meinten, sie könnten sich auf eigene Größe und Stärke verlassen und nicht auf Gott. Und Jesaja will genau in diese Situation hinein den Menschen Mut machen, will für eine Zukunft werben, für ein Dasein am Ende aller Tage, dass eben alle Völker zusammenkommen, um Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und ein großes Freudenmahl zu feiern. Er will, dass sein Volk auf Gott hofft und auf Gott vertraut, dass es nicht von ihm abfällt, dass diese Bewegung, sich auf die Kraft der eigenen Hände und nur auf den eigenen Verstand zu verlassen, nicht noch stärker wird, weil das ja letztlich dazu führen könnte, dass die Menschen sich völlig von Gott abwenden und dann von ihm nicht gehalten und geführt würden. Und damit, wenn er diese Vision nicht an sein Volk weitergäbe, würde das Volk zugrunde gehen. Aus einer solchen Vision, liebe Schwestern und Brüder, kann man Verschiedenes machen. Man kann es eben machen wie Helmut Schmidt und sagen, ja, ist eine Vision, und wer sie hat, soll zum Psychiater. Man kann aber auch eine solche Vision nehmen, um einzelne Schritte zu entwickeln, für das eigene Leben oder für die Wirklichkeit, in der wir leben. Eine Lebenspraxis sozusagen. Jesaja verkündigt zum Beispiel die Botschaft vom Wegwischen aller Tränen. Zwar erst am Ende aller Tage, klar, aber bitteschön, warum können wir denn nicht früher damit beginnen? Wenn wir das Fest der Auferstehung feiern und uns über den überwundenen Tod, über den Sieg Jesu freuen, dann haben wir doch auch unsere eigenen Vorstellungen. Dann haben wir doch auch unsere Visionen. Aber dann wäre es doch auch wichtig, Schritte zu tun, diese Visionen mal zu verwirklichen. Menschen versuchen das immer wieder. Manche setzen es in Worte, wie zum Beispiel die Marie-Louise Kaschnitz. Die hat ein Gedicht geschrieben, das geht so. Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf. Mitten am Tage. Mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvoller Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Für Marie-Louise Kaschnitz, liebe Schwestern und Brüder, ist eben der Begriff der Auferstehung, wie es eigentlich auch sprachlich richtig ist, mit dem Wort Aufstehen verbunden und ist nicht etwas, was gewaltig am Ende aller Tage ausschließlich stattfindet, sondern was auch tatsächlich in dieses Leben gesetzt werden kann. Auferstehung mitten im täglichen Leben. Auferstehung in der gewohnten Umgebung. Auferstehung inmitten unserer Freuden und Sorgen. Jeden Tag. Aufstehen tun wir ja alle, jeden Tag. Der eine ohne Wecker, der andere mit Wecker, Und wenn wir aufstehen, ich denke, das geht jedem von euch, wie es mir auch geht, sprich, wenn der Tag anbricht, man sortiert sich seinen Tag. Was kommt heute auf mich zu? Was will ich machen? Was muss ich machen? Für die Schüler dann manchmal, na hoffentlich werde ich nicht ausgefragt. Oder muss ich noch schnell Biologie angucken, falls ich ausgefragt werde? Manchmal fällt das Aufstehen leicht. Wenn man sagt, an diesem Tag, da gibt es so viele schöne Dinge, auf die ich mich eigentlich freue, da bin ich voller Tatendrang. Und dann gibt es wieder Tage, wo man sagt, oh, eigentlich würde ich jetzt lieber im Bett bleiben. Auferstehung gibt es auf vielfältige Weise. Und man kann es tatsächlich im Alltag in einer ganz bestimmten Form für sich immer wieder fruchtbar und lebendig werden lassen. Aufstehen zum Beispiel, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was wir in der Regel beklagen. Ich gestehe, es entsetzt mich, wenn ich tagtäglich lese oder höre, dass ein kleiner, dicker Diktator, der anscheinend noch nicht aus den Windeln rausgewachsen ist, die Welt mit Atomkrieg bedroht. Nehme ich das jetzt hin? Gehe mit meinen Ängsten um oder meinen Befürchtungen? Oder wische ich es weg und sage, ist ja weit weg, interessiert mich nicht? Oder stehe ich auf? Stehe ich auf, um, wenn es auch noch so wenig ist, um dagegen etwas zu unternehmen. Freilich weiß ich, dass dieses mein Aufstehen in dem Zusammenhang nicht viel bewegen kann. Aber wenn viele aufstehen und wenn viele einander ihre Befürchtungen erzählen, wenn viele ihre kleinen Auferstehungen wahrnehmen, dann wird daraus etwas Großes, was vielleicht sogar die Welt verändern kann. Warum nicht aufstehen und einander die Tränen trocknen? Das kann man jeden Tag machen. Warum nicht aufstehen und die Sehnsucht in den Seelen aneinander wecken und nähren, dass die Welt von Gott gut geschaffen ist und dass sie viel zu wertvoll ist, als dass sie leichtfertig durch irgendwelche fehlerhaften Machtansprüche und Ähnliches zerstört werden kann. Warum nicht aufstehen, um dazu beizutragen, dass der Mensch, der mir begegnet, keinen Grund mehr hat zu weinen? Warum nicht aufstehen, um zu trösten den, der verwundet ist? Ein ganzer Katalog. Und Luise Kaschnitz' Gedicht könnte noch sehr, sehr viel, viel länger werden. Aber ist es nur eine Vision? Ein Bild von einer Zukunft, die irgendwann sein könnte? Ich denke, nein. Denn die Auferstehung haben wir alle schon an einem Punkt erlebt. Nämlich bei unserer Taufe. Sie war vorweggenommen. Aber durch die Taufe, da haben wir ja Anteil an dem ewigen Leben. Da haben wir Anteil an der Auferstehung Jesu, die unsere eigene werden kann. Seit der Taufe wissen wir doch, dass unser Leben alles andere als endlich ist. Seit der Taufe wissen wir, dass anstatt dem Ende eine Schwelle steht. Eine Schwelle aus dem Leben ins Leben. Seit der Taufe können wir ahnen und spüren etwas von der Herrlichkeit Gottes. Wissen wir, wie es ist, wenn Gott mit einem ist. wenn der Wecker läutet am Morgen und wir einen Tag ins Auge sehen, ihn planen und vielleicht strukturieren, warum dann nicht nur aufstehen, um ins Bad zu gehen, sondern auch innerlich aufstehen, innerlich auferstehen und in der Gewissheit, dass wir von Gott geliebte Menschen sind, die Dinge in die Hand nehmen, die wir ändern können, vielleicht aber auch die Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können, und die Weisheit zu nutzen, um das eine vom anderen zu unterscheiden. Wir können das, denn am Ende aller Tage, so sieht es Johannes, sieht es Jesaja, und Johannes nimmt es in seiner Offenbarung auf, wird Gott abwischen alle Tränen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.